Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner, eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lieblingsgegner. Ich sitze heute wieder gegenüber vom Simon.
Und ich sitze gegenüber von der Simone. Hallo.
Ja, wir haben ein neues Aufnahmewochenende, eine neue Folge und ein neues Spiel, das wir euch vorstellen wollen.
Ja, denn heute soll alles sich erstmal um Witchbound drehen. Das haben wir komplett durchgespielt mittlerweile. Ein Point-and-Click-Adventure-Spiel. Kommen wir aber vielleicht erst ein bisschen später drauf, denn heute wollen wir auch tatsächlich einmal ein kleines anderes Thema aufmachen. Wir sind ja immer offen dafür, auch nochmal hier Sachen neu auszuprobieren.
Genau.
Und vielleicht interessiert es euch, denn Simone und ich sind gerade dabei, ein eigenes Brettspiel zu entwickeln.
Ja, wie kommt das denn plötzlich?
Ja, es ist eine gar nicht so lange Geschichte, aber wenn ihr die nicht hören wollt, dann dürft ihr gerne auf vorskippen. Findet in der Beschreibung beziehungsweise in den Kapitelmarken ja auch die unterschiedlichen Kapitel. Und wenn ihr sagt, nee, jetzt interessiert mich jetzt wirklich gar nicht, was Simon und Simone da zu erzählen haben über ihr eigenes Brettspiel, ich will Witchbound hören, dann könnt ihr natürlich gerne skippen. Wir sind euch da auch überhaupt gar nicht böse, dafür sind die Kapitelmarken ja auch da. Und für alle, die jetzt vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder wo auch immer hin sind, Nicht lehnt euch gemütlich zurück, das ist auch schlecht, weil beim Autofahren immer fokussiert bleiben. Ja. Aber lasst euch ein bisschen von unseren Erzählungen berieseln, würde ich sagen.
Ja, das ist doch immer gut.
Ja, wie ist eigentlich diese Idee zustande gekommen, ein eigenes Brettspiel zu designen? Ich glaube, das ist so ein Ding, wenn man viele Brettspiele spielt, denkt man auch irgendwann, boah, irgendwie hätte ich auch Lust, mal selber irgendwie was zu erschaffen.
Und du hattest ja schon mehrfach so kleinere Ideen.
Genau, ich hatte mal eine Idee, die haben wir dann einmal geplaytestet und da habe ich gemerkt, nee, so gut ist die nicht. Und ja, ehrlicherweise habe ich da auch nicht das Potenzial drin entdeckt, dass wir das jetzt komplett nach vorne pushen. Auch wenn ich damals in den Prototypen ja schon ein bisschen was investiert habe. Ich habe irgendwelche Spielsteine mir gekauft.
Ja, so kleine Holzressourcen.
Und ich fand die Idee eigentlich auch ganz nett, aber im Spiel habe ich gemerkt, nee, es geht irgendwie in eine ganz andere Richtung, als ich gedacht hatte. Und dann fand ich es irgendwie auch nicht spannend genug, ehrlicherweise.
Und dann hattest du ja nochmal eine Idee.
Dann hatte ich noch
das Stichspiel.
Genau, ich bin immer noch, und das würde ich auch sagen, ist auch noch eine Ongoing-Idee, ne, ein Stichspiel zu designen, weil das ja auch ein Bereich ist, wo wir uns generell ganz gut auskennen und wo ich auch ein paar Ideen dazu habe, was ich an einem Stichspiel gerne mag und was ich vielleicht auch in einem Stichspiel noch nicht so gesehen habe. Tatsächlich habe ich den Prototypen auch schon mitgebracht gehabt zum Spieletreff und den in ein paar Runden mal angetestet. Ich war jetzt nicht total unzufrieden, aber ich habe gemerkt, da wird noch einiges an Arbeit reinfließen müssen, um dann ein rundes Spiel draus zu bauen. Und das ist immer noch in meinem Kopf. Ich habe tatsächlich eine Web-Applikation, da habe ich tatsächlich so ein Mindmap-Tool und da habe ich so meine Gedanken einfach versucht, irgendwie reinzubringen, alle Gedanken, die ich hatte. Und zu diesem Stichspiel, und das hat ganz gut funktioniert, aber die sind halt noch nicht so wirklich geordnet. Und so das Erste, was wir gespielt hatten, das war, da habe ich gedacht, okay, die Idee ist ganz cool, aber da braucht es definitiv noch viel Arbeit drin. Ne? Mhm. Und zu viert ein Spiel zu playtesten ist für mich ja auch immer viel schwerer, weil Simone ist ja
nur eine Person. Bin ja nicht drei.
Genau. Ich kann ja auch nicht jede Woche zum Spieletreff irgendeinen Prototyp mitbringen, den wir dann schon 3-4 Mal vorher gespielt haben. Es interessiert, würde ich jetzt sagen, zwar nicht niemanden, aber da müsste es schon ein bisschen Progress geben. Da ist auch, ja, weiß ich nicht. Ja, genau. Und dann haben wir im März uns ja zusammengesetzt und waren bei Freunden zum Spielen verabredet und haben das besagte Backhaus Millionär tatsächlich gespielt von Tyler Reiner. Der, das hatten wir ja im Podcast schon besprochen, was ja ein Echtzeit-Team Ladder-Climbing-Spiel ist, ja, quasi. Und da habe ich die Idee gehabt, warum gibt es denn im Ladder-Climbing-Bereich kein Lane-Battling quasi? Also man könnte sagen, verschiedene Orte, wo man Karten hinspielen kann. Das war so die Hauptidee, die ich hatte. Und habe dann gedacht, da könnte man doch irgendwie was drumherum mal machen. So, das war so die Idee, die ich an dem Wochenende hatte und habe die auch gar nicht groß weiter verfolgt, sondern die war einfach im Kopf. Und dann habe ich mich Anfang April jetzt mit Simone hier zusammengesetzt und habe gesagt, pass auf, ich habe hier eine Idee.
Lass das doch mal probieren.
Und als wir uns zusammengesetzt haben, kamen, bevor wir überhaupt gestartet haben, schon so viele Ideen auch von Simone, wovon wir dann natürlich auch wieder einige ausprobiert haben. Viele wurden dann auch wieder verworfen. Und Simone kam, also wir haben es dann erstmal mit deinen Einfällen, glaube ich, gespielt. Da haben wir gemerkt, oh, das geht gar nicht auf. Da haben wir irgendwas übersehen. Ja. Und haben es dann so gespielt, wie ich es am Anfang so basic mir überlegt hatte und haben gemerkt, okay, das funktioniert schon. Und dann kam Simone mit einer Idee für eine Regel, die das komplette Spiel in der Spieltiefe erst eröffnet hat, muss man sagen. Ne?
Ja, klingt gut.
Und danach haben wir uns eigentlich regelmäßig jetzt zusammengesetzt und haben natürlich uns auch Ideen für den Titel, fürs Thema ausgedacht. Und hatten natürlich viele Playtesting-Runden, wo wir einfach hier gesessen haben und das Spiel gespielt haben. Es ist quasi ein Ladder-Climbing-Spiel, kann man schon mal sagen. Auch wieder ein Bereich, wo es vielleicht nicht so eine große Hürde auch für mich ist, ein Spiel zu designen. Weil wenn ich ehrlich bin, jetzt zum Beispiel ein Eurogame zu designen, weiß ich nicht. Das wäre so ein Berg von Arbeit für mich.
Ja,
weil,
das ist ja super, super viel Kleinteiliges, was man sich überlegen muss. Und dann hier noch eine Extra-Regel und da. Und da ist so ein Kartenspiel ja doch recht dankbar, würde ich mal sagen.
Ja, vor allen Dingen auch, weil wir einfach sehr viel von Stich- oder Ladder-Climbing-Spielen spielen und quasi auch so die Hauptmechanismen irgendwie so ein bisschen drauf haben. Also wir wissen, was muss denn ein Spiel gut machen in dem Bereich, damit es wirklich ein gutes Spiel ist. Weil wir eben ja auch viele gespielt haben, die vielleicht eher durchschnittlich oder unterdurchschnittlich waren. Und im Endeffekt würde ich sagen, wenn man ein Brettspiel designen will, braucht man ja erstmal eine catchable Idee. Du musst irgendeine Idee haben für eine Mechanik, für irgendeinen Bereich im Spiel, der dich selbst ja auch ein bisschen überzeugt, wo du sagst, okay, das finde ich interessant, lass uns das doch mal ausprobieren. Und das würde mir jetzt bei einem Eurogame nicht einfallen. Das wäre ja beispielsweise dann irgendwie eine besondere Auswahlmechanismus oder eine besondere Kombination von Mechaniken. Und das würde mir jetzt persönlich nicht einfallen. Vielleicht spielen wir dafür dann auch wieder zu wenig Eurogames. Das kann natürlich auch sein.
Das kann gut sein.
Ja, und dann haben wir uns eigentlich hier auch relativ schnell auf ein nettes Thema geeinigt. Weil, Simone?
Ich dachte, du wolltest nichts verraten.
Na, ich würde auch nichts verraten. Ja, hast du auch recht.
Ja, also, super.
Es wird ein Tierthema sein.
Ja, ist ja klar. Ja, ich meine, wir mögen ja Tiere. Tierthemen catchen uns ja auch immer.
Es muss natürlich ein niedliches Thema sein.
Generell, süße Tiere.
Ja, und ich finde auch, und das ist für mich im Moment noch die größte Herausforderung gerade an diesem Spiel, weil die Grundidee hat ja von Anfang an tatsächlich erstaunlich gut funktioniert, gerade wenn man es mit den anderen Ideen vergleicht, die ich ja auch schon hatte. Durch deine Mechanik kam direkt mehr Spieltiefe rein. Wir haben dann viele Sachen ausprobiert. Ich hatte es im Spieletreffen mit. Wir haben es zu dritt mal ausprobiert. Und da habe ich gemerkt, es funktioniert schon zu dritt, es ist aber schon sehr unfair zum Beispiel für den dritten Spieler, weil man spielt ja abwechselnd und der dritte Spieler hat schon einen krassen Nachteil, wenn er dran ist. Und natürlich gäbe es da Möglichkeiten, das irgendwie aufzubrechen, aber ich bin dann schon zum Schluss gekommen, dass wir sagen, wir machen ein Zwei-Personen-Only-Spiel. Warum?
Zumindest erstmal.
Genau, warum? Weil wir es können. So, das soll ja ein Spiel sein, das einen ehrlichen Player-Count hat. Ich finde, das gibt wenig Sachen, die mich mehr aufregen, als wenn ich ein Spiel kaufe, da steht ab zwei Spieler drauf und dann kannst du es zu zweit eigentlich faktisch vergessen. Das macht überhaupt gar nicht groß Sinn, beispielsweise. Oder ein Spiel, wo bis zu fünf draufsteht und es macht aber zu fünft keinen Spaß. Das möchte ich nicht haben. Und uns ist auch durchaus bewusst, dass Verlage nicht unbedingt explizit nach Zwei-Personen-Spielen suchen, sondern eher nach Drei- oder Vier-Personen-Spielen. Pegasus beschreibt es zum Beispiel auch auf ihrer Webseite, dass sie explizit nicht nach Spielen suchen, die für einen Zwei-Personen-Bereich ausgelegt sind im Kartenspielbereich. Aber es soll ja nachher ein Spiel sein, wo wir auch sagen, das macht ja auch richtig Spaß. Und dafür müssen wir ja auch einen kleinen Fokus legen. Und das haben wir dann auch entschieden und haben dann tatsächlich nochmal andere Demo-Runden gehabt. Ich habe mit einem Spieledesigner zusammen auch nochmal den Prototypen bei Tabletop Simulator ausprobiert. Er hat mir ganz viel Feedback gegeben, auch was das Pitchen für Brettspiele und so weiter angeht. Auch super interessant. Und wir haben natürlich eine Tonne an neuen Ideen irgendwie bekommen fürs Spielen. Und wir haben natürlich auch eine Tonne neuer Ideen irgendwie während des Spielens entwickelt, Simone.
Ja, einige.
Ja, und die meisten haben es nachher wieder nicht reingeschafft, weil es das Spiel gar nicht auf die nächste Ebene gehoben hat, kann
genau.
man sagen.
Es gibt noch eine Idee, die wir noch ein bisschen weiterentwickeln wollen. Da muss man aber noch ein bisschen Gedankenarbeit, sage ich mal, reinstecken.
Meinst du den Catch-up-Mechanismus oder?
Nee, die Fähigkeiten.
Ja, wenn wir Fähigkeiten reinbringen würden.
So, mhm. Was ich eine tendenziell ganz nette Idee finde, da müsste man sich aber genug überlegen erstmal und das dann testen, ob das dann überhaupt funktioniert.
Ich glaube, Asymmetrie ist einfach ein super schwerer Zweig zum Design, weil sie müssen ja ungefähr ausgeglichen sein, ne?
Ja, aber das ist ja dann, das überlegen wir ja noch, was wir da machen können und ob wir da was machen. Und ja, ist aber eine nette Idee, finde ich, mal sich selber so ein Spiel zu überlegen.
Definitiv. Ja, und wie es weitergeht, können wir auch noch nicht sagen. Also wir sind jetzt an dem Punkt, wo ich sagen würde, das Spiel ist schon mal rund und zwar wirklich so rund, dass ich sagen würde, man kann das auch gut spielen. Und jetzt gilt es noch ein paar Überlegungen zu haben, so Kleinigkeiten, die das Spiel vielleicht nochmal auf den nächsten Step nochmal heben könnten. Heute hatten wir ja auch eine Idee mit dem Catch-up-Mechanismus. Wir hatten nochmal ein paar Sachen ausprobiert und die dann verworfen oder auch eben behalten. Und man merkt einfach, dass das Spiel schon besser wird. Das ist schon ein sehr schönes Gefühl, finde ich.
Ich finde es eigentlich auch ganz lustig, immer wenn man eine kleine Idee hat und dann sagt, komm, wir probieren jetzt mal eine Runde mit der Idee und dann merkt, ob es funktioniert oder nicht.
Ja.
Finde ich, macht irgendwie, also ist interessant, das mal so ein bisschen zu testen.
Ja, vor allen Dingen, weil man auch ein ganz anderes Gefühl für ein Spiel bekommt. Ne? Und man schätzt natürlich andere Spiele da auch nochmal mehr wert, weil man einfach weiß, was da ja auch hintersteckt für eine,
ja, genau.
für eine
es ist ja,
Arbeit. Ne?
Es klingt ja jetzt ganz simpel, ne? Mit da ist eine Idee da und dann probiert man es. Und ich meine, das war jetzt natürlich Glück, dass die Idee schon einigermaßen funktioniert hat, aber man muss da schon ordentlich dran feilen.
Ja, definitiv. Ich bin sehr gespannt, wo noch die Reise hingeht und hoffe, dass das natürlich irgendwann einen Verlag findet. Dafür muss natürlich erstmal noch viel, viel mehr Arbeit reingesteckt werden. Und dann ist auch die Frage, wie bringt man das an Verlage heran? Ne? Also es gibt so ein sogenanntes Sell-Sheets, das wusste ich auch vorher nicht, habe ich dann auch erfahren, dass man eben auf einer Seite einem Verlag quasi deutlich macht, warum das ein gutes Spiel ist. Ganz kurzer Abriss, für wie viele Personen, wie lange und so weiter. Alle Informationen auf einem Blatt. Am besten mit einem coolen Bild noch drauf. Da bin ich auch schon ein bisschen dran, auch beim Feedback schon. Und das ist total interessant, wie viel Arbeit drumherum aber auch wieder stattfindet. Weil ich persönlich habe keine Lust, das auf Kickstarter zu packen und mich dann um alles zu kümmern. Weil dafür bin ich, glaube ich, kein Buchhalter genug, könnte man sagen.
Nee, das ist ja furchtbar. Was du dann alles selber organisieren musst.
Ich glaube, das Organisieren würde mir tatsächlich sogar teilweise Spaß machen, ne? Weil man da natürlich auch die Kontakte irgendwie braucht. Aber diese gesamten Finanzen, da hätte ich überhaupt gar keine Kraft und auch gar keine Lust drauf. Also es wäre schon schön, wenn man dann irgendwann einen Verlag findet, egal wie groß. Also auch das wäre mir auch persönlich erstmal egal. Hauptsache, ich habe nachher ein Spiel in der Hand. Ja, das wäre toll. So ein Traum, könnte man ja schon sagen. Irgendein Ziel muss man ja verfolgen, wenn man ein Brettspiel designt.
Das stimmt.
Ja, und vielleicht das letzte Ding, was mir gar nicht so bewusst war, wie schwer das ist, ein Thema zu finden, was mechanisch gut auch darauf funktioniert. Wir hatten ja jetzt schon mehrere Ideen, wo wir dann gemerkt haben, okay, ja, was drucken wir dann auf die Karten beispielsweise drauf? Oder was soll das generelle Theme sein, dass wir überhaupt so ein mechanisches Gefühl auch fürs Thema haben? Und jetzt bin ich mal gespannt, ob sich das Thema hält. Das habe ich bei den vorherigen Themen auch irgendwie gedacht. Aber heute hatten wir ja nochmal einen anderen Einfall. Weil ich finde, ein Thema, selbst wenn es ein Kartenspiel ist, natürlich ist das nicht thematisch, ja. Aber es hilft einem Spiel, und da ist wirklich Kofferkatze und Sombrero von Christian Kuda ein gutes Beispiel, weil es eigentlich stinknormale Karten sind, aber durch die Art, wie sie aufgebaut und gespielt werden, es eine Immersion gibt. Ne? Man hat ja da dieses Gepäckband, das hatten wir ja auch schon in der Folge erwähnt.
Genau,
wo
man
wir
schiebt die Karten
nehmen.
Ja immer weiter und dann rollen die quasi so ein bisschen über dieses Band.
Und das ist schon sehr cool designt von der Idee, ein mechanisches Brettspiel zu haben und das thematisch umzusetzen, ist das schon richtig gut. Und das würde ich mir auch wünschen, dass man zumindest irgendwie ein niedliches, witziges Thema hat, wo man beim Spielen irgendwie zumindest es unterschwellig immer merkt. Das wäre toll. Es würde jetzt überhaupt gar keinen Sinn machen, für mich ein total abstraktes Brettspiel dazu designen.
Mhm.
Da bin ich auch nochmal gespannt, ob wir da noch ein paar Ideen haben.
Das stimmt. Und wenn die Optik dann natürlich ganz süß ist, da bin ich ja direkt dabei.
Ja, gut, klar. Also, wir sind immer noch am Ball. Ich werde es natürlich in weiteren Gruppen auch versuchen auszuprobieren und zu testen. Und wir werden euch ein bisschen auf dem Laufenden halten, allerdings auch in wirklich größeren Abständen. Ich glaube, so interessant sind die Sachen dann auch nicht. Aber ihr wisst, da ist was in der Pipeline. Zumindest haben wir irgendwas vor. Und wenn es nachher scheitern sollte und wir niemanden finden, der das verlegen möchte, dann ist das so und dann werden wir es ja auch kundtun. So, dann ist das.
Dann ist das so.
Da können wir dann auch nichts dran ändern, aber wir sind da recht ehrlich. Und ja, jetzt haben wir ja noch nicht mal einen Monat komplett dran gearbeitet. Ich bin mal gespannt. Also man sagt ja häufig, 80% der Arbeit passiert in 20% der Zeit. Und 20,
das Pareto-Prinzip.
Ja, okay. Du bist die Fachfrau dafür. Und 20% der Arbeit in 80% der Zeit. So.
Ja, genau.
Bedeutet, da werden noch viele kleinteilige Sachen natürlich kommen. Aber es ist total schön, mal zu sehen, dass eine eigene Idee irgendwie funktioniert. Weil es die Male davor zumindest für mich nicht dieses richtig krasse Feedback für mich persönlich gab. Weil uns muss es ja als erstes gefallen, das Spiel, und nicht jemand anderen erstmal, ne?
Ja, das stimmt. Das ist, wobei es natürlich schon so ist, wenn du es dann rausbringen möchtest und an die Leute bringen möchtest, dann muss es schon auch anderen gefallen.
Wäre schön, wenn sich zumindest eine Person finden würde. Nee, zwei, weil sie müssen es ja zu zweit spielen. Und das ist ja auch, Geld ist ja nun wirklich überhaupt gar nicht da der Faktor, sondern da geht es wirklich darum, dass man ja irgendwie eine Passion für etwas hat und Brettspiele sind eben was ganz Tolles und wir schätzen so viele Brettspiele so sehr und das wäre natürlich schön, wenn das anders nachher auch funktionieren würde. Wer weiß, Ladder Climbing 2 Personen ist nischig, wir wissen das. Aber wenn wir doch Bock drauf haben, machen wir es einfach.
Warum nicht?
Ja. So sieht's aus, genau, warum nicht? Warum nicht einfach versuchen? Bisher haben wir ja noch kein Geld investiert, sagen wir es mal so, wie es ist.
Tja, ja doch, du hast Spielkarten gekauft, aber die hattest du schon eigentlich.
Die Spielkarten hatte ich schon und diese Blanko-Karten, die ich gekauft habe, die waren ehrlicherweise auch nicht so teuer, ja. Und das Spielmaterial, was wir benutzen, ist auch noch vom ersten Prototypen. Und ich glaube, da habe ich auch noch genug für die nächsten 200 Prototypen gefühlt.
Das stimmt, aber ist ja auch okay.
Ist auch okay, genau. Gut, aber jetzt soll es mal um ein normales Brettspiel gehen, würde ich sagen. Wobei normal ist da ja auch nicht unbedingt Programm, denn Witchbound ist eine Art Point-and-Click-Adventure als in Anführungsstrichen Brettspiel. Es ist kein Brett dabei und viele würden vielleicht auch sagen, es ist auch keine Art von Spiel, wie wir es kennen, sondern es ist eher wirklich ein Adventure-Spiel, ein Story-Spiel mit ein paar Rätseln, was man normalerweise alleine spielt. Aber wir haben gedacht, bei solchen Spielen, das macht doch Spaß, wir setzen uns einfach zu zweit hin.
Genau. Und wir haben ja schon mal über Witchbound gesprochen in der Kickstarter-Folge.
Ja.
Und ich weiß nicht, warst du zu dem Zeitpunkt schon da, als wir drüber gesprochen haben? Ich glaube nicht, ne?
Nein,
da
nein.
Haben wir ja noch drauf gewartet. Und irgendwann war es dann plötzlich da, gar nicht so lange später. Und wir waren eigentlich direkt hooked, würde ich sagen.
Ja, genau. Wobei man ja auch sagen muss, in der Kickstarter-Folge haben wir es ja auch schon erwähnt, es ist mal wieder ein Kickstarter, den wir gebackt haben, wo wir vorher Geld investiert haben und es nach öffentlichen oder nach dem Release vom Retail bekommen haben, was natürlich auch erstmal frustrierend ist, ne? Und man muss dazu sagen, während wir den Kickstarter gebackt haben, war aber noch gar nicht klar, dass es eine Lokalisierung gibt und es war ja auch ein sehr kleines Projekt von jemandem, der auch bisher noch kein anderes Projekt gemacht hatte, nämlich Thatcher Cohen. Und da haben wir trotzdem ja sofort gesagt, wir gehen da rein, wir möchten, dass das zustande kommt, weil es dich ja auch komplett gehuckt hatte.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe die Bilder gesehen, wie es aussieht, was man da macht. Und ich fand es, mich hat es total angesprochen, weil ich die Optik total schön fand. Und die Idee, dass wir eine Hexe spielen, die so ein Abenteuer erlebt, fand ich irgendwie total süß. Ja, und im Endeffekt ist es das auch. Wir spielen erst eigentlich nur das Mädchen Reni, die auf dem Dachboden von der Großmutter ein Amulett entdeckt und dann plötzlich eine Hexe wird. Und aber eigentlich gar keine Hexe sein möchte, denn das bedeutet, dass sie für immer auf der Insel, auf der ihre Großmutter lebt, bleiben muss.
Genau, und dann geht's eigentlich direkt in sehr cozy Parts über, denn das Spiel ist generell unterteilt in Hauptquests und Nebenquests. Das kennen wir aus dem Videospielbereich. Und wir wachen ja quasi wir sind direkt in einem Dorf und sprechen erstmal mit allen Leuten, nehmen vielleicht neue Sachen an, entdecken viele Sachen auf den Map-Tiles. Und ich glaube, so eine der ersten Aufgaben ist zum Beispiel, ganz kleiner Spoiler, also vielleicht dann weghören, wenn ihr ihn nicht hören wollt, ist eben aus der Stadt herauszukommen. Und viel mehr wollen wir auch nicht verraten, weil dieses Spiel ja dann doch recht viel bietet. Und was mir sofort aufgefallen ist und was ich sehr positiv hervorheben möchte bei diesem Spiel, ist tatsächlich die Erzählweise und auch die Übersetzung, die Boardgame Circus hier gemacht hat. Denn im Gegensatz zum Beispiel zu Dragon Eclipse, wo wir ja eine ähnliche Art und Weise hatten, teilweise mit der Map zu interagieren, mit Leuten zu sprechen, an Orte zu gehen und da Sachen uns durchzulesen, hatte ich bei Witchbound das Gefühl, dass wir wirklich immersiv in dieser Welt drin sind, weil die Charaktere irgendwie alle ganz eigen reagieren. Wir haben vor allen Dingen den Vorteil, dass wir von Anfang an super viele Charaktere kennen und die in der gesamten Kampagne auch noch weiter begleiten.
Genau, wir sprechen mehrfach mit den Charakteren. Wir bekommen teilweise mehrere Aufgaben von denen. Das ist total spannend. Und ich finde auch die Art und Weise, wie das Ganze mechanisch gelöst ist, ist total cool. Denn wir haben von Anfang an zwei Fähigkeiten. Wir können Dinge angucken und wir können Dinge, ja, mit Dingen interagieren. Und gelöst ist das darüber. Angucken ist die Aktionszahl 1, interagieren ist die Aktionszahl 2. Und die Leute auf den Karten, mit denen wir zum Beispiel sprechen können, die haben alle eine Nummer aus zwei Ziffern. Und wenn wir die angucken wollen, setzen wir die 1 vor diese Ziffer. Wenn wir die mit denen interagieren wollen, setzen wir die 2 davor und gucken dann im Buch an der entsprechenden Stelle nach. Und wir bekommen natürlich noch weitere Fähigkeiten und Themen zum Beispiel, über die wir sprechen können. Und so interagieren wir mit den Leuten oder mit Stellen auf den Karten, die irgendwelche Besonderheiten haben. Und das finde ich ziemlich cool gelöst, auf jeden Fall.
Ja, weil es dieses klassische Point-and-Click-Adventure, was wir ja eigentlich nur von Cantaloupe so richtig kennen, nochmal auf eine andere Ebene löst. Bei Cantaloupe war es ja wirklich so, dass wir immer von Ort zu Ort quasi gegangen sind, da ein paar Rätsel gelöst haben und wieder zum nächsten Ort gegangen sind. Da war es jetzt nicht so, dass wir, ich würde sagen, in Anführungsstrichen so eine Open World hatten, wo wir immer wieder neue Sachen mit den gleichen Leuten interagieren, sondern da war es eher so eine stringentere Geschichte, wo wir von Schauplatz zu Schauplatz gelaufen sind. Mhm. Was auch ein sehr cooles Spiel ist, auch wenn ich glaube, das war der zweite, ne, mit diesem Hacking, das mochte ich gar nicht. Aber was es definitiv auch hervorragend macht als Point-and-Click-Adventure, aber was Witchbound als großen Vorteil hat, ist dieses, man hat schon das Gefühl, man ist in dieser Welt, weil man mit den Charakteren, die auch über die Zeit nochmal anders kennenlernen. Man kriegt die Nebenquests, die man dann erfüllen möchte. Man hat verschiedene Sachen, die in der Welt passieren, wo man dann plötzlich auch über andere Sachen mit den gleichen Charakteren sprechen wird. Man kriegt immer wieder so den Eindruck, da wurde sich richtig Gedanken gemacht, was für Charaktere möchte man in diesem Spiel haben, was für Eigenschaften sollten die haben. Das war total organisch und hat auch dadurch richtig Spaß gemacht, auch immer wieder zu den gleichen Leuten zurückzukommen.
Ja, finde ich auch. Ich finde auch die Story ist richtig süß geschrieben auch. Mhm. Also ich will die Story nicht spoilern. Ich finde, es ist eine nette Geschichte auf jeden Fall. Ich finde aber auch die Texte, die hatten an Stellen so ein bisschen so eine lustige Prise Humor, so ein bisschen frech dabei an manchen Stellen. Und das war einfach total, total süß, finde ich. Das war einfach, hat Spaß gemacht.
Es wurde tatsächlich, ich hatte mal, ich weiß gar nicht, ob es bei Boardgame Geek oder sonst eine Rezension war, hatte ich gelesen, dass es sich teilweise auch so ein bisschen anfühlt wie so ein Ghibli-Film.
Ja, genau.
Und ich finde, das hat schon seine Parallelen dazu, auch wenn Ghibli natürlich nochmal eine ganz andere Art hat, Geschichten zu erzählen. Ja. Also wir sollten es jetzt nicht auf die Deepness da reinlegen, weil im Kern ist die Geschichte, ich würde es nicht sagen flach, aber die ist jetzt nicht episch oder hat einen tiefen... Nee,
wie gesagt, es ist tiefen, eine nette.
Ja, die hat jetzt auch keine Sachen, wo du tausend Sachen reininterpretieren kannst.
Oder irgendwie so eine richtige, so eine krasse Message oder
genau,
so.
Genau, sondern es ist einfach eine sehr schön geschriebene, cozy Geschichte, die aber das Feeling hat von eben den Ghibli-Filmen, die ja auch sehr ruhig erzählt sind, wo man einfach die Welt ein bisschen erlebt. Man merkt, oh, guck mal, da ist ja eine interessante Figur, ne? Mein Nachbar Totoro. Merkt man dann irgendwann, oh, da ist ja der Totoro, das ist ja eine mega süße Figur. Und hier in dieser Geschichte sind auch immer wieder so, ich will jetzt nicht sagen skurrile, aber ungewöhnliche Figuren, die auch vielleicht ungewöhnlich aussehen und die jetzt nicht in eine normale Welt reinpassen würden, die einen aber dadurch auch direkt sympathisch werden. Es wird so märchenhaft so ein bisschen.
An manchen Stellen, ja.
Und das finde ich richtig schön, weil es auch nicht zu viel ist. Also es ist sehr punktuell und da gibt's schon direkt am Anfang im Dorf Figuren, ne? Da gibt's einen mit dem Hundekopf beispielsweise. Und wenn man dann die Quest von dem macht, dann lernt man den immer mehr irgendwie schätzen gefühlt. Das ist total niedlich, wie es geschafft wurde, da wirklich viel Mühe reinzustecken.
Ja, und ich find's schön, es ist halt immer, es ist so eine Prise. Es ist nicht too much.
Ja.
Also, und ich glaube, das hätte dich ja zum Beispiel vielleicht auch gestört, wenn es zu viel episch, hier noch eine Heldengeschichte und da irgendwie wird ein Riesenmonster besiegt. Es ist eher kleiner.
Stichwort Dragon Eclipse. Also
es ist halt ein Mädchen, das gerade eine Hexe geworden ist und jetzt irgendwie versuchen muss oder versuchen möchte, es nicht mehr zu sein.
Ja, genau. Und bei Dragon Eclipse ist es direkt, boah, und Riesenbedrohung und episch und schwebende Inseln und dies und das und wir haben keine Ahnung. Und hier ist es einfach so, oh, wir sind eine Hexe. Wir wollten eigentlich gar keine Hexe sein, was machen wir denn jetzt? Und dann plötzlich helfen wir einfach Leuten und gehen raus und entdecken Orte. Und das ist so geerdet. Ich mag das bei Geschichten. Das hat mir bei Iridia ja auch so gut gefallen. Dass es eben mal ein bisschen entspannter ist. Und das ist, bei Ghibli ist es ja häufig auch nicht dieses total übertrieben epische, sondern konzentriert auf die Figuren.
Ja, und auch so ein bisschen alltäglicher. Also, was heißt alltäglicher? Es ist schon eine Fantasy-Geschichte mit besonderen Figuren und außergewöhnlichem Setting. Aber im Kern hast du das dann trotzdem immer, dass wir viel vom Alltag der Figuren erfahren, wie die eben dann in dieser Welt leben und was die jeden Tag machen.
Und da ist ja die Parallele.
Und das, finde ich, passt zu Witchbound auch. Also es ist ja schon sehr alltäglich dann eigentlich.
Ja, und da müsste man ja als erstes an Kikis kleiner Lieferservice zum Beispiel denken von Studio Ghibli, der ja auch ein ganz toller Film ist, muss man sagen.
Ja, der ist auch süß.
Wobei ich trotzdem nochmal, um es zu betonen, das ist keine Studio Ghibli-Geschichte hier, sondern es hat dieses Gefühl von einfach eine warme, schöne Welt mit ein paar kleinen Konflikten, die wir versuchen zu lösen. So.
Ja.
Gab auch eine Quest, die hat mich auch echt berührt, muss ich sagen. Will ich jetzt aber auch nicht spoilern. Aber so viel erstmal zur Geschichte. Jetzt natürlich zur Mechanik, weil eine Mechanik muss ja auch tragen. Wir haben schon gesagt, das ist hervorragend geschrieben, es ist gut aufgebaut, die Welt ist irgendwie rund. Wie ist der Umfang? Wir haben jetzt ungefähr 11 Stunden gebraucht tatsächlich. Ich habe aber auch schon von Leuten gesehen, die über 20 tatsächlich alleine gespielt haben.
Ja, und wir haben uns da ja auch schon ausgetauscht zu. Wir fanden, das war eigentlich eine gute Länge. Es hätte noch vielleicht ein, zwei Quests länger gehen dürfen.
Ja.
Oder gehen können, gerne. Aber es ist eigentlich gut, es ist nicht zu lang. Weil ich glaube, über sehr viel länger hätte es dann doch nicht getragen.
Ich glaube, so 2-3 Stunden länger hätte dem Ganzen jetzt nicht geschadet. Mhm. Aber ich bin auch der Meinung, lieber eine kurze, knackige Sache, als jetzt irgendwie dann doch zu lang. Ne?
Genau.
Weil das hat man ja bei Kampagnenspielen häufiger.
Ja, und deswegen, also wie gesagt, es hätte länger gehen dürfen, aber ich finde, die Länge ist gut, wie sie ist. Also lieber so, als dass es dann langweilig wird.
Definitiv. Generell zu der Mechanik kann man sagen, von der Schwierigkeit her fand ich das genau richtig tatsächlich. Das ist total interessant, weil häufig sind die Rätselspiele entweder viel zu leicht oder viel zu schwer. Und hier hatte ich das Gefühl, es war nie viel zu einfach. Es war manchmal auch einfach, weil man irgendwie durch Zufall vielleicht schon mal was entdeckt hatte und dann wusste, ah, da muss ich zurückkehren.
Oder sich einfach erinnert hat, dass man ein bestimmtes Keyword an einer bestimmten Stelle braucht.
Genau. Und bei anderen war es dann aber so, dass wir das Gefühl hatten, Mist, wie kommen wir denn jetzt weiter? Und häufig haben wir dann, oder eigentlich haben wir es immer gemacht, dann Pause gemacht, haben gesagt, okay, wir kommen hier heute nicht weiter. Wir schlagen das Buch, das Kapitel zu. Dazu muss man sagen, die Auf- und Abbauzeit ist wirklich fix. Ne? Es ist sind zwei kleine Büchlein, zwei Ringbüchlein.
Auch die Lernzeit, also das Tutorial ist, es ist ja eigentlich nur, also es geht direkt los. Du musst nichts lesen vorher. Du liest direkt die Geschichte und da steht, wie es funktioniert.
Ja, und das geht hervorragend schnell, genau. Und dann haben wir uns am nächsten Tag hingesetzt und plötzlich fiel es uns wie Schuppen von den Augen, ach, wir können das und das ja noch machen. Oder wir hatten plötzlich noch drei Ideen irgendwie bekommen und da können wir noch hin und da und dann lass doch da nochmal mit dem über das sprechen. Und dann funktionierte es in, ich würde sagen, 70% der Fällen. Es gab vereinzelt Quests, wo wir echt lange gehangen haben, tatsächlich. Wo wir dann auch, es gibt von Board Game Circus auch online ein kleines Hilfetool, was jetzt nicht einen sofort die Lösung auf dem Silbertablett serviert, aber.
Aber so eine Idee, was man machen könnte.
Eine Idee gibt, wobei sie schon dann, also wenn man das dann liest, weiß man, okay, da geht's weiter.
Aber an manchen Stellen war es dann auch so, dass wir gemerkt haben, aber das wussten wir schon. Das wissen wir schon, dass wir da irgendwas machen müssen. Mhm. Aber dann hat man so eine Sache vergessen zu tun. So eine Interaktionsmöglichkeit nicht genutzt oder so.
Ja, und das Spiel baut sich ja auch in der Komplexität tatsächlich von den Interaktionsmöglichkeiten auf, weil man dann eben nicht nur noch zwei Zahlen hat, die man vor etwas setzen kann, sondern man kann über zig Sachen sprechen, man hat Gegenstände, mit denen man interagieren kann, man hat noch irgendwelche anderen Items, man hat nachher, werde ich nicht verraten, aber man hat nachher andere Möglichkeiten, nochmal mit Sachen zu interagieren.
Das Ding ist, man könnte jetzt sagen, man kann ja einfach wild überall hingehen und mit jeder Zahl auf jede Möglichkeit interagieren. Das sollte man sich aber gut überlegen, denn man hat Ressourcen, mit denen man haushalten muss und man hat auch Herzen. Das heißt, du kannst Schaden bekommen. Es ist nicht so schlimm. Es ist auch nicht so schlimm, wenn man alle Leben verliert, aber man möchte es natürlich ganz gut hinbekommen, würde ich mal sagen. Und da einigermaßen gut durch das Abenteuer sich manövrieren. Deswegen muss man an manchen Stellen, gerade wenn man dann Dinge ausprobiert und nicht mit Leuten redet, dann muss man schon aufpassen, dass man da jetzt nicht unbedingt mal alles probiert. Und ich finde aber an den meisten oder an fast allen Stellen ist es relativ logisch. Wenn man es dann herausgefunden hat, dann denkt man, ah ja, okay, ergibt ja halt schon irgendwie Sinn.
Ja, und es gibt ein paar Point-and-Click-Adventure-typische Sachen, wo man auch mal was Absurdes tun muss. Auch
aber
das
nicht,
ist okay.
Aber nicht so viel, weil das finde ich manchmal total nervig, wenn man sich dann denkt, hey, das ist ja total bescheuert.
Ja, ja.
Warum sollte ich, kommt man ja gar nicht auf die
gibt
Idee,
es,
sowas zu machen.
Gibt es schon teilweise, aber
sehr
es ist
selten.
Sehr selten.
Finde ich, ja.
Ja, und ich würde auch sagen, dass mit dem Ressourcenhaushalten, das hat mir in der ersten Hälfte des Spiels auch richtig Spaß gemacht, weil da sind die Möglichkeiten von einem selbst auch sehr begrenzt. Wir bauen ja unseren Charakter auch im Laufe des Spiels ein bisschen aus, in den Fähigkeiten. Was mir allerdings dann nicht mehr so gut gefallen hat, ist das gesamte Ressourcenmanagement in der letzten Hälfte. Warum? Mhm. Weil wir Möglichkeiten haben, in dem Spiel an Geld zu kommen. Und diese Möglichkeiten sind quasi Minispiele. Ne? Und die Minispiele, würde ich sagen, sind erstmal nicht sonderlich spannend. Die machen Spaß, wenn wir es ein, zweimal mal gemacht haben. Aber es ist jetzt nicht das, wo du sagst, boah, ich grinde jetzt mir das ganze Geld. Und es ist auch teilweise
ein bisschen broken.
Money Glitch, ja.
Ja, genau. Und deswegen sind wir dann dazu übergegangen. Wir haben es am Anfang, haben wir dieses eine Minispiel immer wieder gespielt und haben dann gesagt, okay, komm, wir nehmen uns jetzt
ja
das einfach
immer.
Das Geld, weil du gewinnst in 99% der Fällen.
Verlierst du nichts.
Verlierst du nichts.
Ja.
Also es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis du das ganze Geld hast. Und damit wir uns das sparen, weil das halt wirklich dann keinen Mehrwert mehr hat irgendwann,
Nee, hatte es auch nicht.
Das zu spielen, haben wir es nicht gemacht. Es ist aber auch nicht so, dass man dadurch dann irgendwie overpowered ist, weil man das Geld jetzt nicht für so viele Dinge braucht, dass man sagt, okay, das ist dann, das bricht das gesamte Spiel oder so, wenn man zu viel Geld zur Verfügung hat. Das ist es ja jetzt auch nicht.
Nee,
es spart einem nur Zeit, weil wenn wir Geld für was brauchen, müssten wir sonst jedes Mal dahin gehen, dieses Spiel spielen, das 20 Runden lang spielen. Also es kostet einen nur Zeit in dem Spiel.
Ja, und das
aber
macht
man
auch
kommt
nicht so viel
an
Spaß.
Das Geld immer ran.
Ja, aber es fühlt sich trotzdem so ein bisschen, also da muss ich sagen, da ist mechanisch schon eine Schwäche für mich im Spiel. Also dann macht das ab dem Punkt oder ab einigen Punkten im Spiel ist das Ressourcenmanagement wirklich nur noch nervig, ehrlicherweise.
Ja.
Weil wir ja auch Möglichkeit haben, die Sachen dann wiederzubekommen und so. Ich finde zum Beispiel auch, dass wir es war ab einem Zeitpunkt einfach nur noch ein, okay, wir tragen uns das jetzt ein, ich muss jetzt nicht nochmal das so holen und das ist einfach nur eine Frage der Zeit gerade, dass ich die Sachen bekomme und eine Frage der Wahrscheinlichkeit, was ich würfel, dass das so ein bisschen, also mich hat es nachher gestört, sodass wir es abgekürzt haben, sodass wir die Mechanik selber für uns rausgenommen haben.
Es ist so ein bisschen, es wird so ein bisschen entwertet ab einem gewissen Punkt, sag ich mal. Also ich finde, wenn man es bis dahin auch richtig spielt, es ist okay, aber ab dem Punkt, wo du eigentlich die Möglichkeiten hast, leichter ranzukommen, lohnt es sich halt nicht mehr. Also es bietet keinen Mehrwert, dass dann wirklich komplett strikt nach Buch quasi durchzuführen, weil man eben, wie gesagt, nur Zeit dadurch verliert.
Genau, und das Problem ist, dass es mechanisch damit auch verwoben ist, weil das Spiel möchte, dass du ja auch Geld ausgibst im Dorf quasi.
Mhm.
Also bist du schon dazu gezwungen, das zu tun oder anderweitig an Geld zu kommen. Es geht auch, aber auch da ist es eine Frage von Wahrscheinlichkeiten beispielsweise.
Mhm.
Deshalb muss ich sagen, hat mir das nicht gut gefallen.
Aber Ich finde, das ist wirklich, also das ist der größte Kritikpunkt an dem Spiel.
Ja, würde ich auch sagen. Ja.
Und mir hat das jetzt aber nichts gemacht, einfach zu sagen, okay, dann dauert das vielleicht 20 Minuten, bis wir das alles auf die richtige Art und Weise gelöst hätten. Die kürzen wir einfach ab. Das finde ich, war okay.
Das fühlt sich ein bisschen an wie Cheaten und das ist auch irgendwie komisch, aber wir haben uns das erlaubt.
Ja, und sonst hätte es halt uns Spielspaß geraubt, würde ich sagen, wenn wir es nicht gemacht hätten. Und jedes Mal, wenn wir gespielt hätten, dann ein Drittel der Zeit damit verbracht hätten, irgendwie an Geld und Ressourcen zu kommen. Das hätte uns den Spaß gedämpft.
Genau, und deshalb würde ich auch sagen, auch weil es sich nicht so angefühlt hat, als wäre das jetzt irgendwie gewollt, haben wir das ignoriert. Und das muss man einfach wissen. Punkt. Mir hat das Spiel jetzt nicht zerhagelt dadurch, überhaupt nicht. Ja?
Nee,
also wie gesagt, das Spiel
ja
ist richtig gut
dadurch.
Und wir haben es einfach so gelöst und hatten dann trotzdem weiterhin den Spaß am Spiel und haben dieses Grinden einfach so ein bisschen umgangen, könnte man sagen. Was in einem Storyspiel für mich vollkommen in Ordnung ist, aber das muss ja auch jeder selber wissen.
Genau.
Was mir dahingegen gut gefallen hat, ist das System des Kampfes. Auch wenn es super simpel ist. Also meistens müssen wir eine Probe würfeln irgendwie 3 6-seitige Würfel und müssen mindestens 2 Vieren oder eine 5 werfen oder sonst irgendwas.
Und können aber auch bei den verschiedenen Gegnern Vorteile erhalten, indem wir
bestimmte Sachen ausprobieren.
Wir interagieren quasi immer mit denen auf irgendeine Art und Weise. Und versuchen eben einen Vorteil zu bekommen, um danach die Gegner irgendwie zu besiegen. Wie auch immer das passiert.
Genau, und der Vorteil ist quasi einfach nur, du darfst nochmal so viele von den Würfeln neu würfeln, wie du möchtest. Und das Interessante ist dadurch, vielleicht wird der erste Kampf ein bisschen knackig und man denkt so, ach Mist, jetzt haben wir irgendwie die Herzen verloren. Aber die Gegner bleiben an den Orten. Das heißt, jedes Mal, wenn wir einen Ort besuchen, ist der Gegner da wieder. Und wenn ich einmal herausgefunden habe, was ich machen muss, um den Gegner quasi besser besiegen zu können, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass wir gewinnen. Und das hat sich dadurch so angefühlt wie, neuer Gegner, interessant. Wie können wir den jetzt besiegen? Oder wie können wir es uns leichter machen? Mhm. Und danach haben wir einfach gesagt, okay, wir machen die Interaktion, würfeln 2-mal und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir gewinnen. Natürlich kann man immer noch verlieren. Ab und zu ist das mal passiert, aber ich würde sagen, in vielen Fällen hat es dann sehr gut geklappt. Und Das fand ich tatsächlich sehr cool, weil es so dieses Gefühl hatte, wir haben einen Progress auch auf der Map. So, der Gegner ist zwar noch da, wir haben immer noch ein kleines Risiko. Aber dadurch, dass wir schon Wissen haben über den Gegner, können wir es besser nutzen. Das ist super heruntergebrochen und super minimal, aber ich fand es trotzdem gut.
Genau, und das finde ich auch gut, dass das keine Hauptmechanik im Spiel war, sondern nur so eine Kleinigkeit. Ja. Das war immer so eine Kleinigkeit, und wenn du ihn einmal quasi geschafft hast, dann weißt du, wie du den schaffst und gut ist. Und das war halt nicht so übertrieben aufgeblasen, sondern das war auch wieder so klein gehalten und geerdet.
Ja, würde ich auch sagen. Generell muss man dazu sagen, dass das gesamte Spiel sehr textlastig natürlich ist. Deshalb ist es umso besser, dass die Texte wirklich sehr gut geschrieben sind. Und das sage ich als jemand, der dem Lesen aufgrund von Aufmerksamkeitsschwäche sicherlich auch nicht immer einfach fällt. Aber das hatte ich bei dem Spiel tatsächlich gar nicht. Also ich fand es total schön und fluffig geschrieben. Ja, hast du irgendwelche anderen Anmerkungspunkte noch zur Mechanik, die dir irgendwie einfallen?
Ich glaube nicht.
Also nee, ich
fand das sehr rund. Ich fand das Einzige, aber das würde ich am Material kritisieren, ja. Die Mechanik. Also es setzt voraus, wir haben so mehrere Blätter, auf denen tragen wir unsere Quests ein, die Ressourcen teilweise. Wir haben ja jetzt sogar noch Holzressourcen, damit wir nicht immer
das
alles markieren
gut.
müssen.
Ja, das war richtig gut.
Aber es gibt noch andere Ressourcen, die markieren wir uns auf den Blättern und müssen das eigentlich immer ausradieren, wenn wir was verbraucht haben, zum Beispiel. Und die Sache ist, es ist eigentlich vorgeschlagen, also es ist vorgesehen, dass man das mit einem Bleistift macht, aber das Papier ist so ein bisschen komisch beschichtet.
Das ist so glatt auch.
Ja, das ist kein Blatt, sondern das ist so, es ist halt irgendwie so ein bisschen beschichtet, irgendwie ganz komisch.
Ja.
Und also ich habe mit dem Bleistift, den ich benutzt habe, konnte ich da nicht drauf schreiben. Man hat da nichts gesehen. Dementsprechend konnte ich den nicht radieren. Und dann mussten wir erstmal, also es ist kein Drama. Ne? Zur Not hätten wir uns das halt kopiert oder ein Foto von gemacht und das digital auf dem Tablet markiert oder so. Wir haben jetzt noch so einen radierbaren Kugelschreiber, hattest du, oder so einen Gelstift, den man dann radieren kann. Den haben wir jetzt benutzt. Aber das Blatt leidet natürlich so ein bisschen. Das wird irgendwann immer schwieriger.
Ja.
Das wäre jetzt so eine kleine Kritik von mir, dass das so ein bisschen blöd war. Aber das ist halt überhaupt kein Drama gewesen.
Ich glaube, das wäre noch viel blöder gewesen, hätten wir die Ressourcen da mittracken müssen. Dadurch, dass wir diese Holztokens hatten, die wir da einfach nur hin und her geschoben haben bei uns. Das hat es viel, viel besser gemacht. Es ist eine kleine Materialkritik, die man schon geben kann, weil wenn man nicht diesen radierbaren Gelstift hat, den ich habe, dann glaube ich, ist es schon doof. Dann müsste man es kopieren.
Genau, kopieren oder halt digital dann also ein Foto machen und dann darauf markieren oder
Erwarte ich allerdings auch anders, wenn es bei mir ankommt. Man hätte es ja auch auf einem normalen Papier drucken können, theoretisch.
Aber wie gesagt, es ist kein Weltuntergang. Wir haben uns da ja beholfen und man kann da sich auch Abhilfe schaffen und aber ansonsten hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Also wie gesagt, ich fand, das ist ein super, super cozy Spiel.
Ja.
Es ist einfach gemütlich, man setzt sich da schön hin, spielt da so ein bisschen, erlebt das Abenteuer, findet wieder eine Nebenquest oder löst eine. Haben wir auch gar nicht gesagt, wir haben vorhin kurz mal Keywords erwähnt, den Progress macht man quasi, indem man immer sich Kennwörter aufschreibt, wenn man bestimmte Dinge entdeckt hat und die werden dann abgefragt im Text. Finde ich eigentlich auch eine ganz gute Lösung.
Ja, definitiv. Ich finde generell auch nochmal kleine Sätze zu den Nebenquests. Ich fand die richtig schön, weil sie nicht so 0815 waren, sondern wirklich auch irgendwie was mit den Charakteren zu tun hatten. Das fand ich cool. Manche waren sehr schnell lösbar. Ne, da sind wir dann am Anfang hin und wussten, oh, okay, dann gehen wir jetzt schnell dahin, dann gehen wir wieder dahin und zurück und haben die Quest abgeschlossen. Meist bekommen wir auch jetzt nicht groß was für, also ein bisschen Geld oder irgendwas.
Ja, es ist nicht spielentscheidend.
Es ist nicht spielentscheidend, aber es ist schon so, dass man die sehr, 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 sehr gerne macht. Die Nebenquests. Mhm. Und wenn man mal bei einer Hauptquest nicht weiterkommt und man fragt dann plötzlich Leute zu irgendwas, merkt man, oh, jetzt kommen wir ja bei der Nebenquest weiter. Ich weiß, einmal haben wir die Hauptquest versucht weiterzumachen in einer Spielsession und haben danach, glaube ich, die Hauptquest gar nicht weitergeschafft, aber hatten drei Nebenquests abgeschlossen oder so.
Und irgendwie noch 5 neue bekommen oder so.
Genau,
sowas.
Und das hatte schon dieses Videospiel-Charakter-Ding, wo man dachte, okay, jetzt wollte ich eigentlich was anders machen, aber jetzt habe ich die Quest erfüllt, das ist doch auch schön. Und es ist auch nicht so, dass das jetzt zu wenig sind oder zu viel. Also es sind schon einige, also wirklich einige, aber die löst du ja über die gesamte Spiellänge quasi.
Mhm.
Und das hat mir sehr gut gefallen. Also ich fand teilweise die Nebenquests sogar noch besser geschrieben als die Hauptquest teilweise.
Ja.
Weil sie einfach noch ein bisschen mehr mit den Charakteren zu tun hatten.
Es gab da nur eine einzige Nebenquest.
Ja, da wollte ich auch noch drauf.
Ach so, da wolltest du auch drauf.
Ja, sag ruhig.
Bei der war es tatsächlich möglich, sich davon auszuschließen. Und wir haben tatsächlich, dadurch, dass wir was Bestimmtes gemacht haben, haben wir es uns eigentlich unmöglich gemacht, diese Nebenquest zu lösen.
Und das war ziemlich unbefriedigend.
Und das war ein bisschen schade, deswegen
haben wir gecheatet und haben gesagt, Rewind, wir haben das vorher gemacht, aber wenn wir jetzt hätten streng spielen wollen, dann hätten wir eine Nebenquest nicht mehr abschließen können. Und das finde ich mechanisch ein bisschen schade.
Ich glaube tatsächlich, es war auch nicht so vorgesehen,
nee, glaube ich auch
dass
nicht.
Das passiert, weil man, du wirst dich erinnern, einen Teil rückgängig machen konnte,
ja,
den wir gemacht haben, aber den Rest nicht mehr,
ja,
weil ein bestimmtes anderes Keyword abgeprüft wurde. Und ich glaube, das war nicht so vorgesehen, dass das passiert.
Ja.
Ich glaube, es war eigentlich gedacht, dass es noch anders funktioniert.
Ja.
Weil sonst hätte man das nicht rückgängig machen können, das, was wir rückgängig machen konnten, offiziell laut Spiel.
Richtig. Und
ist
deshalb
jetzt ein bisschen kryptisch für euch,
ja,
aber ich glaube, es war schon bedacht, dass das passieren kann. Aber irgendwie ist das dann verloren gegangen, dass man es komplett rückgängig machen kann.
Ich glaube auch, dass das eher ein kleiner Fehler war vom Spiel und nicht so vorhergesehen war, weil es hätte auch gar nicht so reingepasst.
Und es ist auch an keiner anderen Stelle so gewesen, dass das passieren kann.
Nee. Das ist ein bisschen schade. Aber ihr merkt schon, wir meckern auch auf hohem Niveau. Insgesamt muss ich sagen, für wen ist das Spiel was? Ich hatte als jemand, der wenig diese Textspiele eigentlich mag, weil es ist ja fast wirklich nur ausschließlich Story und Welt und Lesen, hatte ich wirklich erstaunlich viel Spaß. Generell, glaube ich, ist das ein Spiel, was eher dich anspricht als mich. Deshalb warst du ja auch beim Kickstarter sofort dabei.
Ja.
Aber ich war von dem Stil positiv überrascht. Ich war von den, wir müssen nochmal auf die Grafiken eingehen, die sehen ja unfassbar toll aus.
Ja, es ist total schön gemacht.
Auch das wieder so ein bisschen wie in so einem Zeichentrick-Film quasi, irgendwie so ein bisschen. Leider gibt es bei Boardgame Geek, habe ich gesehen, auch viele Bilder, die gar nicht im Spiel tatsächlich
ja,
selber drin
so
waren.
Ja, wahrscheinlich so Prototyp-Sachen.
Genau, also da jetzt nicht euch drauf verlassen, vielleicht dann doch lieber auf die Rückseite der Spielschachtel irgendwie
oder
schauen.
Oder bei Gamefound gibt es noch die Seite von Witchbound.
Aber es hat so eine sehr detaillierte, schon fast asiatische Animationsstiloptik, die mir sehr gut gefällt und die der Immersion total hilft. Wie gesagt, ich habe angefangen mit, für wen sollte das Spiel etwas sein? Auf jeden Fall für Leute, die gerne sich entspannt bei einer Tasse Tee oder Kaffee auch mal hinsetzen und einfach entweder zusammen mit dem Partner oder mit einem Kind auch. Also ich glaube, das Spiel kann man auch gut ab 8 Jahren, würde ich sagen, in Begleitung spielen. Oder auch als Freundespaar. Man kann es sehr gut zusammenspielen, wenn man Lust hat, so ein bisschen zusammen die Köpfe zusammenzustecken und zu überlegen. Man muss sich Sachen vorlesen, das muss einem bewusst sein, aber ich glaube, wer generell da keine Scheu vor hat, auch Sachen zu lesen und sich so ein bisschen Gedanken zu machen, für den könnte es schon mal was sein.
Was ich mir auch gut vorstellen kann, ist mit Kindern, dass zum Beispiel das Elternteil dann quasi der Vorleser ist.
Genau.
Und einfach nur vorliest und dann irgendwie zwei Kinder das spielen oder so, das geht ja auch.
Geht auch, aber dann könnte es durchaus von den Rätseln auch knackig werden, je nachdem, wie alt die Kinder sind, hätte ich
gesagt.
Ja, aber
man kann ja dann als Unterstützung
ja,
sozusagen.
Ja, ja.
Also das kann ich mir auch ganz gut vorstellen.
Definitiv.
Weil man dann ja nur, weil da nur eine Person quasi in das Buch reinguckt und man nicht versehentlich irgendwelche Blicke schon mal auf was anderes erhaschen kann.
Ja, hast du vollkommen recht. Das dürfte auch gut funktionieren. Für wen ist es vielleicht nichts? Ich würde sagen, für Leute, die irgendwie einen Fokus auf Spielmechanik haben wollen, die irgendwie ein ganz neues, wildes Konstrukt haben wollen von Mechanismen.
Oder die richtig battlen wollen.
Epische
irgendwie.
Geschichte, ja.
Ja.
Es ist ein cozy Spiel, was den Fokus aufs Lesen, aufs Rätseln hat und auf Kombination von Dingen und nicht auf der krassesten neuen Spielmechanik. Aber, und das muss man jetzt nochmal dazu sagen, weil wir ja auch diese Ressourcenmechanik ein bisschen bemängelt haben, funktioniert das Spiel ansonsten richtig gut. Also diese Kombination von den Nummern, wie das gemacht wurde, wie man mit Leuten interagiert, finde ich das sehr stimmig, wie du schon eben gesagt hast, mit den Keywords, wie die abgefragt werden, sehr stimmig. Aber wie gesagt, man muss wissen, dass der Fokus hier definitiv jetzt nicht darauf liegt, irgendwie strategisch vorzugehen oder sich groß irgendwie spielmechanisch was einfallen lassen zu müssen.
Ja, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Aber von uns auf jeden Fall eine Empfehlung. Wir hatten viel Spaß damit.
Mhm.
Es war auch wirklich genau das richtige Niveau, um das noch nach der Arbeit zu spielen.
Auch ein guter Punkt, ja.
Und ja, uns hat es einfach sehr gut gefallen. Und
ja,
es war genau richtig von der Länge her und vom Niveau her für uns, dass wir da viel Spaß und schöne Stunden mit hatten.
Jetzt hoffe ich, dass wir uns nicht zu sehr im Kreis gedreht haben. Da neigt man ja dann doch irgendwann vielleicht dazu. Aber ich hoffe, euch ist jetzt bewusst, ob Witchbound etwas für euch ist oder nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich wie immer auf Instagram bei uns vorbeischauen. Da kriegt ihr schon montags abends die Bilder von den Spielen, die wir am nächsten Tag besprechen. Vielleicht habt ihr da schon Witchbound gesehen. Muss man natürlich immer aufpassen, dass man nicht spoilert.
Mhm.
Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch gerne eine Nachricht schreiben auf Instagram oder auch über Mail. Die Sachen sind alle in der Beschreibung dieser Folge verlinkt. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche.
Bis dahin.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.